Servus und willkommen, hier sind Anna
und Manu. Wir wissen wenig, haben viele Meinungen und noch mehr Fragen.
Willkommen bei Ignorant Iserant, dem Podcast aus der Isar-Metropole, der grantelt und erklärt und mit vollem Munde diskutiert.
In Ignorant Iserant nehmen wir euch mit durch die absurde Welt des Alltags mit ihren kleinen und großen Aufregern.
Warum dauert alles immer so lang? Was ist eigentlich eine medizinische Indikation? Und warum wird man wegen Bürokratie manchmal wahnsinnig?
Wir schauen genauer hin. Was steckt wirklich hinter den Berufen? Wir sprechen mit Menschen, die es wissen oder zumindest so tun, als ob.
Und weil Granteln hungrig macht, testen wir, was Lieferdienste so bringen. Im doppelten Sinn.
Guten Tag. Und diesmal sind wir auch nicht in Deutschland. Wo sind wir, Anna?
Genau, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und sind nach Portugal gereist, um im wunderschönen Lagos den Michael zu treffen. Der Michael ist ein wahnsinnig herzlicher Typ und außerdem stolzer Besitzer von 3 Restaurants. Der Michael kommt ursprünglich aus Bayreuth und hat seinen Lebensmittelpunkt nach Lagos verlagert und hier 3 erfolgreiche Restaurants aufgebaut. Willkommen, Michael.
Hallo. Schön, dass ich bei euch dabei sein darf heute.
Ja. Wir freuen uns, dass wir dich natürlich gleich einladen können und mit dir reden dürfen, weil deine Lebensgeschichte beziehungsweise auch das, was du jetzt machst, eigentlich für viele Leute so ein bisschen so das Ideal ist. Den ganzen Tag in der Sonne sitzt und nichts zu tun.
Das wäre schön, ja.
Aber magst du mal einfach erzählen, wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, okay, Deutschland ist mir zu nass, zu kalt, zu bürokratisch. Ich gehe jetzt nach Portugal. Ist es hier weniger bürokratisch und überhaupt? Erzähl mal von dir.
Also grundsätzlich muss ich mal sagen, es ist ein großer Schritt, ins Ausland zu gehen. Aber es war immer meine Passion schon als Kind, dass ich gerne im Ausland leben wollte. Und es hat sich angeboten mit meinem Beruf, dass ich eben auch die Möglichkeit habe zu pendeln und mir das Ausland anzuschauen. Ich bin sehr früh in die Veranstaltungsszene gekommen in Deutschland und hatte dadurch auch zwischen den Veranstaltungen immer mal Zeit zu reisen. Portugal hat mir vom ersten Tag angefallen, weil Portugal ein sehr entspanntes und friedliches Land ist.
Das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr schön an. Und mit deinen Veranstaltungen, was hast du da genau gemacht? So, also wenn du da erzählen willst.
Ich habe tatsächlich komplette Veranstaltungen geplant. Ja, sehr viele Jahre lang, habe selber auch Diskotheken betrieben, komme eigentlich aus der Nachtszene und was auch sehr aufregend war und habe mich dann sehr gefreut, dass es hier in Portugal auch sehr viel Nachtszene gibt, allerdings auf einem anderen Niveau, weil es international ist. Also in Portugal, gerade an der Algarve, verkehren wirklich alle verschiedenen Nationen.
Okay. Also hast du auch wahrscheinlich schon ganz viele interessante Leute in deinem Leben getroffen und schon ganz viel erlebt. Sag mal, Michael, was war denn so, wenn du an dein ganzes Berufsleben zurückdenkst, was war das absolut Absurdeste, was du jemals erlebt hast?
Wenn wir da anfangen zu reden, das ist eine never-ending story. So, ich habe viele verrückte Sachen mitbekommen und gesehen. Ja, habe auch sehr viele interessante Veranstaltungen gemacht. Ja, ich habe immer versucht, neutral zu sein, mich politisch nicht zu binden, habe dadurch von dem ersten Landesparteitag der Grünen in Bayern, der bei uns stattgefunden hat, ich sag mal, bis zu einer Republikanerveranstaltung, das sicherlich nicht meine Gesinnung ist, aber die sehr interessant war, weil damals der Würzburger Bürgermeister von der SPD ausgetreten ist, in die Republikanern angeschlossen hat und das begründet hat.
Ganz kurz nur, wie bist du denn zur Veranstaltungstechnik dann gegangen, beziehungsweise dann auch so richtig Richtung Politikveranstaltung? Hattest du grundsätzlich jetzt erstmal gesagt, okay, du machst dein Abitur, dann machst du dein Studium und dann bist du da reingerutscht? Oder hast du klassisch eine Ausbildung gemacht und hast dir gedacht, okay, das ist eine Sparte, die dich interessiert?
Ich bin sehr früh schon in die Veranstaltungsszene gekommen. Das war früher natürlich ein bisschen anders als heutzutage. Ich musste mich selbst erfinden und bin mit 15 Jahren, habe ich meine erste Veranstaltung gemacht. Damals noch als Schulsprecher in unserem Gymnasium. Ich war kurz vorher in England und habe das erste Mal Veranstaltungen gesehen mit DJs. Davor gab es in deutschen Schulen nur Veranstaltungen mit Livebands. Und wir haben dann ein neues System kreiert. Ich sag wir, das waren noch 2 Freunde von mir und ich. Und haben Schuldiskos organisiert. Im ersten Jahr nur etwa 6 bis 8. Im zweiten Jahr waren es, glaube ich, schon 70.
Wow.
Ja, und dann auch hat sich das verteilt über ganz Bayern.
Wow, nicht schlecht. Ich erinnere mich noch, als ich in der 5. Klasse war, die Schuldisco, das war unser Highlight, ja, genau.
Ja. Und ich war damals, wie gesagt, das war für mich eine prägende Zeit. Ich komme aber auch aus einer sehr guten Region. In Kulmbach gab es damals Beck und Lauer, das waren die großen Meister der Diskotheken. Die hatten zeitweise über 100 Diskotheken gleichzeitig und waren die Entdecker von Thomas Gottschalk.
Ach wow.
Ja, der hat in Bela in Kulmbach seine ersten Auftritte gehabt als DJ und er ist dann zum Bayerischen Rundfunk gewechselt und wurde dann unter die Fittiche genommen von Jürgen Herrmann.
Ach geil.
Ja, von Herman the German. So, daraus entstand damals Pop nach 8.
Ach, das ist ja lustig. Ja. Mensch, dann hast du Veranstaltungen gemacht, dann hast du dir Portugal angeschaut und hast dir gedacht, hier...
So ganz war es nicht. Ich habe natürlich in Deutschland sehr, sehr viel gearbeitet und habe gerade durch die Verbindung mit dem Rolf Lauer, der Rainer Beck ist leider sehr früh gestorben, sehr viel in der Veranstaltungsszene mitgemacht, bis zur Love Parade in Berlin, wo unser Club damals als Wagen Nummer 1 fungiert hat, mit der Kundgebung vom Dr. Motte. Ich war natürlich immer bei großen Veranstaltungen präsent und habe sehr viele große Veranstaltungen selber organisiert. Das ist nicht so einfach, wie sie es anhört. Das ist einfach sehr, sehr, sehr viel harte Arbeit.
Ja, wahrscheinlich auch wenig Schlaf, viel durchgemachte Nächte.
Das gehört
dazu. Das gehört zur Veranstaltung natürlich dazu wahrscheinlich, ja. Aber auch zur Arbeit, dass man halt wirklich, wer was werden will, der...
Es bleibt nie erspart.
Das muss man sich hart erkämpfen, ja.
Das ist übrigens auch das Einzige, was geblieben ist. Ja, dass man sagen kann, wer was erreichen möchte, muss auch wirklich vollen Einsatz bringen.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig.
Aber würdest du sagen, dass zum jetzigen Zeitpunkt den Karriereweg, den du eingeschlagen hast, jetzt wieder machbar wäre?
Es wären sicherlich andere Umstände, weil natürlich die Entwicklung weitergegangen ist. Aber im Grunde ist es so, das Pferd ist immer noch dasselbe, auf dem geritten wird. Und es ist auch so, es wird auch das ganze Metier nicht neu erfunden. Es werden Veranstaltungskonzepte neu entdeckt, umgeschrieben und neu realisiert. Aber ich sag, wenn ich heute die Schlagerparade in Hamburg anschaue, dann ist das nichts anderes, als wir gemacht haben vor 30 Jahren.
Ja.
Und ich kann sagen, bei mir in der Diskothek, wir waren eine der ersten Diskotheken, die Schlagerabende gemacht haben. Das ist 35 Jahre her. Und die ähneln sich natürlich noch bis heute. Und das Schöne ist natürlich, es ist unendliche, unzeitliche Musik, die immer noch dasselbe ist, jeden Tag, wo man sich das anhört. Es hat sich nichts verändert. Ja, es gibt halt immer noch den Udo Jürgens.
Ja. Und es gibt immer noch Olaf den Flipper.
So ist es, ja. Aber es macht einfach Spaß. Und ich meine, es hat sich da nicht viel verändert. Und ich denke, auch heute hat die Szene noch Potenzial. Es wird immer geklagt, es gäbe kein Potenzial mehr dafür, aber das ist einfach falsch.
Hm. Okay, und jetzt mal zu deinem Leben hier jetzt in Portugal, weil das ist ja auch was total interessant ist. Hast du dich darauf vorbereitet irgendwie, dass du gesagt hast, okay, Portugal, das ist ein schönes Land, ich möchte gern nach Portugal gehen? Oder bist du einfach Koffer gepackt, ab nach Portugal und dann mal gucken, was hier passiert? Und ich meine, du hast ja wirklich drei wunderschöne Lokalitäten hier in Lagos. Und das ist ja auch eine Sache, die nicht einfach von heute auf morgen so entsteht, sondern da muss man ja auch sehr viel Arbeit rein tun. Und auch diese Ideen haben, also ein bayerisches Restaurant in der portugiesischen Hafenstadt zu eröffnen, wie das Munich, das ist natürlich schon wirklich auch ein Schritt.
Es kommt auch nicht von alleine. Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich kopfüber nach Portugal gereist. Aus einer Laune heraus habe ich mich abends mal entschieden, ich fahre den nächsten Tag nach Portugal. Muss aber dazu sagen, ich habe Glück gehabt, dass ich gleich am ersten Abend durch mein Nachtleben auch tolle Leute kennengelernt habe und festgestellt habe, dass das eine ganz andere Mentalität ist. Die Mentalität des entspannten Tuns. Und trotzdem mit klarem Ziel vor Augen. Aber ohne den künstlichen Stress, den es in Deutschland gibt. Die Bürokratie ist vielleicht noch schlimmer als in Deutschland.
Inwiefern? Weil das interessiert ja jetzt den Emanuel. Der ist ja Bürokrat durch und durch. Und der liebt ja Stempeln und Heftzwecken und weiß der Teufel was.
Und ich kann sagen, bei uns sind alle, es gibt keine Korruption bei den Behörden. Und es ist so, dass alles reguliert ist. Es ist so, vom Arbeitsamt bis zum Finanzamt, Kontrollen und so weiter, ist alles deutlich härter als in Deutschland. Wir haben auch Hygienekontrollen, die übergeordnet sind, die von Lissabon ausgesteuert werden, wo man eben keinen kennt, wo man nichts beeinflussen kann und die gnadenlos sind. Das heißt, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist in einem Laden, wird der Laden zugesperrt und nicht diskutiert. Und dann hat man 6 Wochen Zeit, es in Ordnung zu bringen und dann gibt es eine neue Besichtigung.
Aber werdet ihr jetzt, meinst du, das ist nur in deinem Berufszweig so oder ist es in den anderen Berufszweigen
tatsächlich
auch?
Ist es wirklich in allen Berufszweigen in Portugal so. Ja. Mhm. Ja, und es ist so, die haben sehr viel gelernt aus Europa. Es ist sehr viel passiert in Portugal. Portugal hat sich unglaublich weiterentwickelt, hat ein großes Wirtschaftswachstum mit über 3%. Und man muss einfach sagen, sie haben viel verstanden. Portugal sind die Vorreiter bei erneuerbaren Energien. Wir sind bei 74% erneuerbaren Energien.
Oh, wow.
Ja, sind an Platz 1 in Europa. Wir sind das Land mit im Verhältnis den meisten Ladestationen. E-Mobilität wird hier ganz groß geschrieben. Es ist ein fortschrittliches Land. Natürlich durch das gute Wetter, auch mit sehr viel Sonnenenergie. Wir haben die Westküste mit viel Wind, wir haben sehr viel Windparks. Die Portugiesen arbeiten da ständig dran. Das Land macht große Schritte nach vorne und hat sich so weit entwickelt, dass es wirklich Lebensqualität hat. Das heißt, ich muss heute als Deutscher in Portugal auf nichts mehr verzichten, sondern kann im Prinzip alles hier kaufen, auch dank Aldi und Lidl, die ja hier mittlerweile, Lidl hat in Portugal mittlerweile 260 Standorte und Aldi 240 Standorte, die haben auch Portugal verändert. Dazu kommt noch, dass die Portugiesen sehr deutschaffin sind. Man orientiert sich an Deutschland, am deutschen Rechtssystem. Man versucht, viele Sachen zu kopieren von den Deutschen. Und die Deutschen haben einen ganz, ganz hohen Stellenwert bei den Portugiesen. Ja, die Portugiesen sind eine alte Nation. Es sprechen 1,4 Milliarden Menschen auf der Welt Portugiesisch. Das wird oft vergessen durch die Kolonien.
Ja, Brasilien.
Hm? Es ist nicht nur Brasilien. Ja. Ich meine, es ist Angola, es ist Timor, es ist Südindien, es ist natürlich Madeira, die Azoren. Es ist Sao Tomé im Prinzip. Es gibt so viele Länder, wo Portugiesisch gesprochen wird. Das wird völlig unterschätzt. Und es ist eine sehr stolze Nation. Und natürlich haben die Portugiesen eine komplett andere Einstellung zum Weltbild. Die sehen sich auch noch als Großmacht, was sie sicherlich nicht mehr sind. Ja, nehmen an jedem Militäreinsatz teil, auch gerne mit ihrer alten Fregatte, die etwas zu langsam ist im Verhältnis zu den anderen. Aber sie sind immer mit am Start.
Ich stelle mir das gerade so vor. Halt, wartet auf uns.
Also nicht nur als Touristen, sondern eben auch als Arbeiter. Das heißt, ich kenne auch niemanden, wir sind mittlerweile hier in der Region Lagos, 3.500 Deutsche. Ich kenne niemanden, der irgendwelche Probleme hat, Anschluss zu finden oder Beschäftigung zu finden oder auch einem regulären Berufsleben nachzugehen. Das geht von Handwerkern los bis zur IT-Branche. Sind sehr, sehr viele Deutsche hier, die sich hier angesiedelt haben und hier leben.
Aber so habe ich das zumindest verstanden, dass wenn ich hier jetzt 2 Jahre arbeite, ich volles Arbeitslosengeld kriege zum Beispiel. Sondern da sind die Portugiesen ja dann schon wesentlich restriktiver, als zum Beispiel jetzt die Lage in Deutschland ist.
Also wir haben schwierige Zeiten hinter uns, weil wir sehr viele deutsche Hartz-IV-Empfänger hatten, die hier einfach auf der Straße gelegen haben, vor allem ganz junge Leute, und auch die Leute angebettelt haben und geschnarrt haben. Das ist aber vom Staat einfach verurteilt worden. Und es ist hier eine Policia Municipal eingeführt worden, die das unterbindet. Und ich muss auch sagen, erfolgreich unterbindet. Mhm. Diese ganzen Phasen sind vorbei. Heute ist es so, du kannst in Portugal arbeiten. Es ist ein europäisches Land. Und zwar ohne Probleme. Du kannst hier einen Arbeitsvertrag bekommen. Und an dem Tag, wo du arbeitslos wirst, solltest du vorher 12 Monate gearbeitet haben, natürlich den Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Okay.
Und es ist dasselbe Prinzip wie in Deutschland.
Ah ja.
1:1. Und natürlich hast du Meldepflicht hier. Wir haben eine Steuerpflicht. Es ist exakt wie in Deutschland. Das ist nicht aufgehoben oder sonst irgendwas für Deutsche, sondern es ist wirklich 1:1 dasselbe Prinzip.
Ah ja.
Und ich kann sagen, es ist nur der Umgang mit Ausländern anders. Wir Deutsche sind hier Ausländer. Das muss man einfach nüchtern sehen. Bei uns im Team, wir haben 52 Mitarbeiter aus 14 Ländern mit 6 verschiedenen Religionen und treten jeden Tag den Beweis an, dass das problemlos funktionieren kann.
Aber Das heißt, die Portugiesen an sich akzeptieren dann auch die Deutschen sozusagen in der Integration, oder kann man sagen, dass die Deutschen eher unter sich bleiben und nicht so sehr integriert werden?
Das liegt eher an den Deutschen, die nicht integriert werden wollen.
Ah, okay.
Der Portugiese an sich, und das kann ich wirklich sagen, empfängt jeden mit offenen Armen. Die Portugiesen kommunizieren sehr gerne. Es gibt kaum einen Portugiesen, der nicht Englisch spricht. Es ist so, dass auch viele Kinder Deutsch in der Schule lernen. Es ist wirklich so, dass hier gelebte Integration herrscht. Immigranten aus Drittstaaten können in Portugal arbeiten, wenn sie bereit sind, sich zu integrieren. Das heißt, sie müssen einen Portugiesischkurs belegen, dreimal die Woche. Das wird datenmäßig erfasst. Die müssen auch dazu Tests ablegen. Und sollten die Tests positiv laufen, sind sie auch willkommen im Land. Allerdings, es gibt keine Subventionen. Das heißt, im Prinzip müssen die Leute arbeiten, um zu leben. Mhm. Das macht Integration einfacher.
Ja.
Aber ihr habt ja auch grundsätzlich ein geringeres durchschnittliches Einkommen, aber die Lebenshaltungskosten sind auch niedriger. Entsprechend ist es aber trotzdem dann wahrscheinlich auch vom Lohn her natürlich angepasst. Aber man kann sich dann dasselbe eigentlich für dieselbe Leistung Arbeit dann wie in Deutschland auch leisten, wenn man arbeitet. Aber ihr seid integrierter. Also ihr nehmt die Leute ja besser auf, sie müssen halt arbeiten.
Also es ist so, dass sich das Lohnniveau auch in Portugal verändert hat. Grundsätzlich gibt es einen wesentlichen Unterschied. Portugiesische Löhne werden immer netto dargestellt und in Deutschland immer brutto. Mhm. Also muss man auf den Nettolohn ja im Prinzip, um wirklich das mit deutschem Niveau zu vergleichen, auch die 35% Lohnnebenabgaben mit draufrechnen. Und dann ist der portugiesische Lohn gar nicht mehr so weit vom deutschen Lohn entfernt. Die Lebenshaltungskosten sind unglaublich niedriger als in Deutschland. Das liegt daran, dass wir ja weder Heizöl brauchen, noch Winterreifen, Winterkleidung und so weiter und so weiter. Und ich sag mal, Portugal ist ja so ein bisschen Paradies. Und im Paradies wächst ja sehr viel Gutes. Wir haben viele Früchte, die hier wachsen. Wir haben natürlich sehr viel Fisch, sehr viel Fleisch, was ungleich billiger ist als in Deutschland. Mhm. Dadurch, durch den Ausgleich der Lebenshaltungskosten, denke ich mal, dass die Lebensqualität nicht wesentlich niedriger ist als in Deutschland. Ich denke sogar eher höher, weil wir haben 300 Tage Sonne und das ist für mich auch Lebensqualität.
Ja, sicher. Und das macht ja die Stimmung auch besser, man ist fröhlicher, auch wenn man arbeiten muss und so weiter, aber die Grundstimmung ist einfach besser, die man dann...
Die Grundstimmung im Volk ist anders. Mhm. Ja. Und wir haben einfach, wie bei uns findet das Leben draußen statt und nicht drinnen.
Ja, das stimmt. Das ist in Deutschland natürlich, aber auch aufgrund der Witterungsbedingungen anders. Und wahrscheinlich ist es, also ich kann es mir halt vorstellen, ich sehe das ja auch, wenn ich bei euch in den Betrieb komme, das ist ja wirklich, da ist ja ein freundschaftliches Verhältnis eigentlich auch mit dir und deinen Angestellten. Also jetzt schon natürlich Chef und Angestellte, aber auch immer respektvoll untereinander. Und das finde ich
das halt. Das ist aber grundsätzlich die portugiesische Lebensweise, die auch von unseren Leuten adaptiert wird. Der Portugiese an sich ist ein freundlicher Mensch, ist nicht aggressiv. Dadurch kann man auch abends durchaus durch die Straßen gehen, ohne Angst zu haben. Hm. Wir haben keine Übergriffe auf Touristen. Wir haben keine Gewalt, keine Schlägereien. Das ist also, es gibt natürlich sicherlich auch irgendwo Ausnahmen, die vielleicht nicht in den Medien kursieren. Aber man kann unbedarft feiern und das Leben genießen. Und natürlich ist es anders, wenn man, ich sag mal, 180 Tage Strandwetter hat.
Ja, aber ist das jetzt zum Beispiel jetzt nur Lagos-spezifisch oder würdest du sagen, das ist auch in Lissabon so, dass es da sehr viel sicherer ist als jetzt zum Beispiel in Berlin?
Also ich denke, dass auch Lissabon deutlich sicherer ist als Berlin.
Oder Frankfurt.
Oder Paris oder so. Es ist tatsächlich so, dass Lissabon natürlich eine Stadt ist, die sich sehr schnell weiterentwickelt hat, auch mit allen Problemen, die dazugehören. Aber es ist kein Vergleich mit deutschen Großstädten. Mhm. Ja, und Lissabon ist eine lustige Stadt. Die Portugiesen feiern sehr gerne, feiern auch ganz gerne spät nachts und lang. Und der Umgangston ist auch in Lissabon sehr freundlich. Und wer einmal Lissabon erlebt hat, weiß, von was ich spreche.
Du kennst ja auch viele Städte, muss man jetzt auch sagen. Also du hast ja nicht nur in Bayreuth gelebt, sondern du hast ja auch in Paris gelebt. Und
ich war viel in Frankreich, in Toulouse, in Lille, in Paris, in Saint-Étienne. Und auch Frankreich hat sich anders entwickelt, aber eher zum Negativen. Mhm. Da ist natürlich die Gewaltbereitschaft deutlich höher als hier im Süden. Mhm.
Aber wie sieht denn jetzt dein typischer Tag aus? Also du hast 3 Restaurants, das heißt, du stehst in der Früh um 6 auf und arbeitest den Tag durch oder sagst du, du lässt es im Endeffekt früher ein bisschen ruhiger angehen in der Früh?
Da bin ich eigentlich wirklich der schlechteste Ansprechpartner gerade. Also ja, jeder normale Mensch würde es normal angehen lassen. Ich bin aber natürlich durch mein früheres Berufsleben das gewohnt, sehr früh aufzustehen und sehr viel zu arbeiten. Und es macht so viel Spaß. Ich empfinde es nicht als Arbeit, sondern als meine Passion. Das, was ich mache, empfinde ich nie als Arbeit, sondern das, was ich machen möchte. Dadurch fällt einem Aufstehen auch sehr leicht und das Arbeiten sehr leicht.
Das ist natürlich, aber muss man auch sagen, da hast du dir selber natürlich auch den idealen Job erarbeitet. Also ich glaube, man kann ja jetzt nicht sagen, dass dir der in den Schoß gefallen ist. Das wäre jetzt auch vermessen, sondern du hast dir ja quasi deine Passion, das hast du dir erarbeitet, dass das jetzt quasi auch das ist, mit dem du leben kannst, dein Geld verdienen kannst und so weiter und so fort.
Und wenn man zum Ausgangspunkt zurückkommt, warum bin ich in Portugal gelandet? Es ist sehr schwer, den ersten Step zu machen. Und zu der Zeit, wo ich nach Portugal gekommen bin, das sind 35 Jahre her, war das alles noch komplizierter. Das lag daran, dass Flüge sehr teuer waren, dass es damals im Prinzip das jetzige Europa noch nicht gab. Mhm. Es war alles noch schwierig. Es gab den Escudo hier noch als Währung. Das war alles noch in den Kinderschuhen. Europa war noch ganz jung zu der Zeit.
Und welches Restaurant hattest du dann als erstes aufgemacht oder hattest du am
letzten? Da hatte ich noch ein 4. Restaurant, das ich leider durch ein Feuer verloren habe. Aber das war eine Glücksgeschichte und das Glück gehört eben auch zum Leben, dass man am richtigen Tag die richtigen Leute kennenlernt. Und ich habe meinen damaligen Vermieter beim Kaffeetrinken kennengelernt und er hat mir dann mein erstes Lokal vermietet.
Was war das für ein Lokal?
Das war ein High-End-Lokal mit Glasküche, mit allem drum und dann mitten in der cool. Stadt. Das war wirklich sehr schön. Ja, und ist auch sehr gut angenommen worden. Aber wir haben auch unseren deutschen Akzent hier in der Stadt gesetzt. Lagos war damals eher noch ein Fischerdorf, das geschlafen hat von Anfang November bis Ende März. Und wir waren tatsächlich die Ersten, die das durchkreuzt haben und haben gesagt, wir lassen alle Lokale, die wir aufmachen, 365 Tage geöffnet. Damals bin ich von den Portugiesen belächelt worden. Und erst, wie sie nach dem Winter feststellen mussten, dass wir volle Kassen hatten und sie leere, haben die Portugiesen angefangen umzudenken. Heute sind in Lagos 80% aller Lokale das ganze Jahr geöffnet.
Wow.
Und es ist die einzige Stadt in der Algarve. In allen anderen Städten in der Algarve ist immer noch der große Winterschlaf.
Okay. Und wenn du jetzt deine Restaurants mal so vorstellen möchtest, also das Munich haben wir, das haben wir ja schon gesagt, das ist,
ist unser klassisch bayerisches Lokal.
Genau, da hast du ja wirklich Mut bewiesen, auch ein bayerisches Lokal an der Algarve aufzumachen.
Ja, es war auch nicht ganz so einfach, aber wir haben eins geschafft, wir haben in dem Munich eine Symbiose geschafft, die den Portugiesen sehr gut gefällt, den Deutschen, aber auch allen Nordländern. Wir haben sehr viele Norweger da, Schweden, Finnen, die sich sehr wohlfühlen in dem Ambiente und die auch alle gern bayerisches Essen essen. Also wir haben hier wirklich von Leberkäse über Weißwürstel, über Schnitzel, Currywurst, alles mit im Programm. Natürlich auch leckere Haxen und Sauerbraten und Schweinebraten. Und es wird wirklich sehr, sehr gut angenommen.
Und den Obersten nicht zu vergessen. Ja.
Aber auch nicht ohne Aufwand. Wir machen tatsächlich im Versuchen auch den Leuten das Flair zu geben, was sie erwarten. Wir machen also im Winter eine Winterlandschaft und lassen aus Deutschland Weihnachtsbäume kommen. Die gibt's nämlich in Portugal nicht. Also echte Weihnachtsbäume. Wir haben Glühweinhütten. Wir schenken natürlich Nürnberger Glühwein aus, wie sich das gehört. Und für mich als Bayreuther ganz wichtig, wir haben Bayreuther Hell im Ausschank vom Fass, was wirklich sensationell gut ankommt. Und es ist erstaunlich zu sehen, wie viele Ausländer auch die deutschen Biere kennen. Mhm. Es ist nicht nur Augustiner, sondern eben auch ganz, ganz stark das Bayreuther Hell.
Und dann hast du ja noch mein absolutes Lieblingsrestaurant von deinen dreien, das Mare.
Ja, das Mare war ein großer Kampf. Da ist unser Vermieter, die Stadt Lagos. Es war ein harter Kampf. Ich habe 3 Jahre darum gekämpft, das Lokal zu bekommen. Habe es jetzt seit 10 Jahren. Und es ist, glaube ich, die schönste Terrasse der Stadt. Mit Blick direkt auf den Strand und aufs Wasser. Wir sind auf dem Dachgeschoss des Mercado Municipal, das heißt des städtischen Markts. Wir haben unten im Erdgeschoss den städtischen Fischmarkt, im ersten Stock den Gemüsemarkt. Wir verarbeiten die Produkte oben auf dem Dach. Es gibt auch ganz viele Fleischgerichte, die uns vom regionalen Metzger hier geliefert werden. Und es ist ein internationales Lokal, mittlerweile mit mehreren tausend Besuchern jeden Monat.
Und warum wollte die Gemeinde dir das Restaurant im Endeffekt nicht eröffnen?
Das ist relativ einfach zu erklären, auch verständlich. Die haben damals, wollten mir einen Riegel vorschieben, haben gesagt, ein Fischrestaurant kann nur von einem Portugiesen betrieben werden und nicht von einem Deutschen. Ja, ich musste dann erst von meinen Qualitäten überzeugen.
Ja. Und wie hast du das denn gemacht?
Ja, das waren einige Schoppen Wein.
Und wie ich dich kenne, warst du der Letzte, der gestanden ist.
So ist es. Ja, aber die haben dann gesagt, der Deutsche kann auch portugiesischen Wein trinken. So. Nein, ich muss sagen, ich bin natürlich ein sehr enges Verhältnis auch mit der Stadt. Man arbeitet hier eng zusammen, versucht viel zu koordinieren. Lagos ist eine Touristenstadt mit 214 Restaurants und 280 Bars. Und es gibt kein Neid. Es ist wirklich so, dass die Gastronomie sehr eng zusammenarbeitet. Wir haben auch 118 Hotels oder Übernachtungsmöglichkeiten. Ja, man spricht sich ab, man macht viel miteinander. Es gibt sehr viel Aktionen miteinander. Und es erstaunlich ist, auch wenn man in andere Lokale geht, es gibt immer Open Arms. Das heißt, man ist überall willkommen. Das ist ein ganz großer Unterschied zu Deutschland.
Das ist natürlich, das ist toll. Ja, das ist echt toll. Und dann hast du noch das
Aficionado, Aficionado ist tatsächlich benannt nach einem Lokal, das es in München gab.
Ach echt?
Ja, das war vielleicht die schönste Bar, die München hatte nach dem Tulips in Heidhausen. Gab es einen Laden, der Aficionado hieß, der in der Leopoldstraße war, im Untergeschoss in einem Haus, mit einem sehr exklusiven Restaurant. Mit einer tollen Zigarrenlounge mit über 1000 verschiedenen Zigarren und in der Mitte mit einer Clubatmosphäre, die unschlagbar war.
Und wann war das, in den 80ern?
Das war in den 80er Jahren. Ja, gut. War ein toller Laden und ich habe mich sehr gefreut, wenn ich dorthin kommen konnte und habe dann gesagt, irgendwann werde ich auch ein Aficionado aufmachen. Dazu muss man sagen, Aficionado kommt eigentlich aus dem Stierkampf, birgt das Blutrünstige des Stierkampfs in sich. Heißt übersetzt im Spanischen und Portugiesischen fanatischer Fan. Das heißt, alles Extreme. Wir haben auch versucht, bei dem Laden alles Extreme beizubehalten. Jedes Bild von jedem Prominenten hat extreme Aussagen. Und dazu haben wir natürlich eine extreme Getränkekarte mit 68 verschiedenen Cocktails, die alle lecker sind. Ich habe sie alle selber probiert.
Lecker darf man nicht sagen, hat man mir erzählt.
Hervorragend sind.
So.
Also das ist schon beeindruckend, was du in deinem Leben alles erlebt hast. Emanuel, das Aficionado, das ist alles Gute, war vor unserer Geburt in München. Das habe ich jetzt schon festgestellt, wenn ich das auch so höre, was andere Leute erzählen. Da gab es ja dann auch diesen Club, wo ein Aquarium drin war in München. Ja,
du meinst das Charlie M?
Ja, kann sein.
Ja, das war ein schöner Laden auch.
Ja. Ja.
Und hast du alle nacheinander aufgebaut?
Die Lokale habe ich relativ schnell nacheinander aufgebaut, weil Gastronomie ist heutzutage Planung und Kalkulation. Ja. Also man muss für Gastronomie geboren sein, weil man ja immer im Kontakt mit Menschen ist. Aber ansonsten ist es ein Zahlenspiel, es ist Kalkulationsspiel. Und wir arbeiten sehr effektiv, wir arbeiten mit einer Rotation beim Personal. Das heißt, unser Personal wird in allen Läden eingesetzt. Die erfahren nur anhand des Dienstplans, wo sie arbeiten, in welcher Woche, wo sie arbeiten und müssen immer rotieren. Das heißt aber auch, dass unsere Barkeeper aus den Restaurants alle 68 Cocktails aus der Cocktail Lounge können müssen.
Die sind aber dann auch alle unterschiedlich, also beziehungsweise die Cocktailkarte ist gleich in allen drei Restaurants.
Nee, in Restaurants haben wir durchschnittlich so, ich glaube, 25 Cocktails auf der Karte. Die natürlich einladen, gerade bei dem schönen Wetter, wenn man auf einer Terrasse sitzt und gut gegessen hat, macht es auch Spaß, danach noch einen Cocktail zu trinken.
Das stimmt, ja.
Und es sind aber knallharte Kalkulationen, die eigentlich dahinter auch stehen.
Natürlich.
Hast du jemanden, der im Endeffekt das Ganze einpflegt und schaut, wie die Margen aussehen?
Wir haben tatsächlich ein eigenes Büro dafür, in dem wir gerade sitzen. Aha. Wo zwei Mädels arbeiten, die nichts anderes machen, als alle Wareneingänge direkt zu verbuchen, die Warenausgänge zu verbuchen. Und wir sind auch ständig darüber informiert, ob unsere Warenaufschläge in Ordnung sind. Und sollten Warenaufschläge mal 1 oder 2% zu hoch sein, gehen bei uns die Alarmglocken los. Dann wird auch geforscht, wo der Fehler liegt. Wir haben auch ein transparentes System bei uns im Personal mit Trinkgeldern. Es werden die Trinkgelder aus 3 Lokalen zusammengefasst und durch die effektive Arbeitsstundenzahl der Mitarbeiter geteilt. Heißt, jeder Mitarbeiter kriegt auch prozentual denselben Anteil an Trinkgeldern.
Und das macht ihr dann einmal im Monat oder einmal die Woche?
Die Trinkgelder machen wir tatsächlich einmal im Monat. Da geht es darum, dass das fast nochmal zusätzliche Gehälter sind.
Schon beeindruckend, ja. Und das ist ja auch nicht natürlich hier in Portugal, muss man auch sagen. Ja. Und ich habe auch schon gehört, dass du zum Beispiel einer der wenigen bist, die seine Angestellten das ganze Jahr beschäftigt. Ja, ja. Und bei den anderen gibt es Saisonverträge, da bist du ja dann eigentlich...
Saisonverträge sind für uns uninteressant. Wir haben ein Team. Wir haben von 52 Leuten 28, die schon länger als 5 Jahre dabei sind. Mhm. Was ein Aussichtszeichen sicherlich für die Läden ist. Und unser Management ist ja tatsächlich schon seit 9 Jahren unverändert.
Ja, das ist schon beeindruckend. Jetzt mal, Michael, was ist dein Lieblingsladen, dein persönlicher Lieblingsladen von den 3 Läden, die du hast? Jetzt der durch ein Feuer leider jetzt vor die Binsen gegangen ist.
Mein Lieblingsladen ist tatsächlich nach wie vor das Aficionado.
Okay.
Ja, weil ich natürlich aus dem Nachtleben komme. Wir machen im Aficionado im Sommer natürlich auch so ein bisschen Party. Wir haben ja hier, wir sind sehr nahe in Andalusien und in Sevilla sind es im Sommer 50 Grad und die Andalusier pflegen es, an den Wochenenden oder auch teilweise im ganzen August an die Algarve zu kommen und die Zeit hier zu verbringen, weil es hier einfach angenehmer ist durch den Atlantikwind. Aber die Spanier feiern sehr gern. Und das Aficionado hat eine Lizenz bis 4 Uhr morgens und hat natürlich, dadurch, dass ich ja, wie gesagt, aus dieser Nachtszene komme, auch richtige Soundanlagen und Lichtanlagen. Und wir können im Innenbereich mit bis zu 200 Mann feiern und es findet eigentlich regelmäßig jeden Tag statt.
Dann weiß ich, wo ich noch hin muss.
Ja, und zwar vielleicht heute Abend. So. Es ist tatsächlich mein Lieblingsladen. Ich bin belächelt worden von allen Portugiesen, wie ich den Laden aufgemacht habe, weil es in der besten Lauflage der Stadt ist. Und jeder gesagt hat, warum ich kein Restaurant dort aufmache. Und ich gesagt habe, eure ganzen Kunden müssen am Ende zu mir kommen zum Cocktail trinken. Und tatsächlich ist es so. Es ist genauso gekommen.
Das ist wirklich richtig beeindruckend.
Und wir haben 500 Cocktails am Tag im Schnitt.
Wow. Wow. Und mindestens die Hälfte davon werde ich heute trinken.
Das kann schlimmer abwerden.
So. Ja.
Gut. Und was würdest du denn sagen, welche Fähigkeiten man gebraucht hätte? Also welche Fähigkeiten du hast, um das zu erreichen, was du jetzt erreicht hast nach all der Zeit?
Ich bin dadurch, dass ich schon sehr früh von zu Hause weg bin, sehr zielorientiert. Ja. Das heißt, ich verfolge Ziele konkret. Es gibt ja viele Menschen, die sich Ziele setzen und dann sehr schnell wieder aufgeben, wenn nicht alles sofort funktioniert. Ich habe in meinem Leben eins gelernt, man muss ein bisschen Geduld haben und muss sein Ziel verfolgen und darf sich von seinem Weg nicht abbringen lassen. Und das ist eigentlich das eigentliche Erfolgsrezept für alles. Natürlich braucht man so ein bisschen Grundbildung. Ich sag mal, man sollte 1 und 1 zusammenzählen können und sollte vielleicht auch ein bisschen Grundkenntnisse haben in Betriebswirtschaft, wenn man ein Lokal aufmacht. Viele denken da viel zu blauäugig und denken, es ist alles einfach. Das ist es sicherlich nicht. Und man braucht Verbindungen in der Stadt. Wir haben mittlerweile natürlich sehr gute Verbindungen hier zu dem ganzen Handel. Sei es Getränkehändler, sei es, wie gesagt, Metzger, sei es Großhandel und so weiter. Aber wir machen auch viel. Wir arbeiten natürlich auch viel mit Convenience-Essen in dem deutschen Lokal. Es gibt viele Produkte, die wir hier nicht kaufen können. Und wir haben sie trotzdem da, weil wir mit Schwarzbach arbeiten. Das ist Gourmet-Gastronomie in Deutschland, die uns die Sachen über eine lückenlose Kühlkette nach Portugal bringen. Deswegen können wir sowas machen wie Speigelwochen, Ganzbrustessen und so weiter.
Das ist richtig, richtig gut. Und wenn wir jetzt schon beim Essen sind, dann kommen wir zu unserer
Ich bin noch nicht fertig. Ich will noch ein bisschen was wissen.
Ja.
Also okay. Die Anna ist schon wieder voll im Urlaubsmodus, nur essen und trinken den ganzen Tag.
Und die hat es so recht. So.
Und was ich dich fragen wollte, aber bist du auch gescheitert, wo du dir denkst, du hättest das im Nachgang irgendwie anders machen können? Oder hast du dann aus der Erfahrung wahrscheinlich dann auch gelernt?
Man lernt immer aus Erfahrung, ich auch immer noch. Aber ich muss einfach sagen, ich kann nicht sagen, dass ich irgendwo mal gescheitert bin oder was anderes gemacht hätte, weil ich habe immer nur das gemacht, was ich wollte. Mhm. Ja, und ich könnte auch heute nicht sagen, ich würde jetzt irgendwas grundlegend anders machen. Es hat alles seine Zeit. Ich habe sehr schöne Zeiten in Deutschland gehabt. Ich habe damals mit der Popstar-Staffel sehr viel gemacht. Hatte die Premierenauftritte von Monrose und Room 2012 und von No Angels. Das waren tolle Zeiten. Das waren tolle Zeiten. Auf der anderen Seite muss ich sagen, alles hat seine Zeit und alles danach war auch super. Und ich denke immer, wenn man an sich selber glaubt, kann man auch kaum scheitern.
Und auch diese Zielsetzung, das finde ich ja spannend. Wurde dir dann irgendwann mal langweilig, dass du dann einfach auch gesagt hattest, du hättest ja auch in Deutschland bleiben können und sagen, du machst deinen alten Stiefel weiter? Oder hattest du dann einfach so dieses Gefühl, irgendwie treibt es dich jetzt an andere Orte, um das Ganze irgendwie anders aufzubauen? Diese Wechsel
auch. Das ist natürlich immer so ein gastronomisches Problem, dass man immer mehr machen möchte. Mhm. Aber man muss auch sagen, manchmal ist weniger auch mehr. Und ich denke, viele Leute vergessen, wenn sie die Aufgaben, die sie angehen, 100% erfüllen, ist es besser, als wenn sie sie 80% erfüllen und gleich was Neues machen. Und ich meine, ich versuche immer, alles zu perfektionieren bei uns in den Läden. Zu perfektionieren, ohne dabei die menschliche Seite zu vergessen. Ja, das sind elementare Sachen. Und das höchste Gut ist nicht mehr zu machen und mehr Geld zu verdienen, sondern ich bin natürlich mittlerweile so weit, dass ich sage, das höchste Gut ist es, morgens aufzuwachen, gut gelaunt zu sein, gesund zu sein und gut gelaunte Mitarbeiter zu haben und ein gutes Ambiente. Gutes Ambiente ist unschlagbar. Wenn man gutes Ambiente im Team hat und in einem Laden, macht das Arbeiten Spaß und macht alles Spaß. Und grundsätzlich, und dann zurückkommen zu der Frage, ich kann nicht sagen, dass ich auch nur eine Sache anders machen würde in meinem Leben.
Das ist aber dann wirklich, muss man sagen, total bewundernswert und erstrebenswert, weil ich glaube, das ist ja die Zufriedenheit, die jeder möchte doch zufrieden auf sein Leben zurückblicken und sagen, ich habe nichts, was ich anders machen würde.
Ich habe ja gesagt, Zielsetzung. Ja. Da geht es los. Man darf natürlich, es geht ja dann das Thema auch los, wie hoch setzt man denn die Ziele?
Ja, stimmt.
Und manchmal, ich predige das meinen Mitarbeitern jeden Tag. Wir machen keinen Sprint, wir machen einen Marathon. Und man muss bei dem Marathon am Ziel ankommen, nicht beim Sprint.
Das sage ich meinen Patienten auch immer.
Ja.
Weil wenn jemand schwer krank ist, ist er nicht am nächsten Tag gesund.
Ein langer Prozess,
genau. So, jetzt habe ich aber Hunger.
Ja, ich weiß, noch eins dazu. Die Verwaltung ist auch ein Marathon und zwar ein ewiger Marathon.
Natürlich.
Das
klar.
Stimmt.
Und ich möchte auch mit keinem tauschen, der in der Verwaltung ist. Weil man grundsätzlich ja bei der Verwaltung, man brauche ich dir nicht sagen, immer ungeduldige Menschen vor sich hat. Und in Deutschland ist das noch viel schlimmer als hier.
Ja, meistens bin ich der ungeduldige Mensch, aber ansonsten ist es gut.
Ja, ja. Nein, aber ich meine, hier ist es ja so, die Verwaltung arbeitet. Ja. Lasse halt arbeiten, es geht voran.
Ja.
Man kann also das abrufen auch, die sind natürlich hier digital viel weiter als die Deutschen. Du kannst hier digital alles abrufen, jeden Stand der Dinge.
Ah, das ist natürlich toll.
Also es ist tatsächlich so, bei Eingaben weißt du, in welcher Schiene das gerade bearbeitet wird.
Ah, das ist klasse.
Ja. Das macht auch richtig Laune.
Na, du weißt einfach, es geht ja gar nicht darum, das fertige Ergebnis zu haben, nur zu wissen, dass es in der Bearbeitung ist und dass es irgendwann mal zum Ende kommt. Das ist das Schöne zu sehen.
Ja. Und es gibt hier noch einen Unterschied. Es wird immer eine Lösung, eine positive gesucht und keine negative. Weißt du, es ist so, das ist Wollen. Wir wollen ja auch, aber wir müssen eine Lösung haben.
Ja.
Und ich sag mal, der größte Unterschied zwischen den beiden Ländern ist, wenn ich portugiesisches Fernsehen anmache, gibt es noch positive Nachrichten.
Ja, das stimmt.
Und im deutschen Fernsehen leider gar nicht.
Ja. Wenig.
Oder sehr wenig, ja.
Unsere Deutschland-Mädels.
Die sind heute Abend übrigens, wenn wir uns betrinken, unser Hauptthema.
Sehr gut.
Ne?
Jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsthema.
Essen!
Ja.
Also, natürlich hat der Manu nichts zu essen, weil er nicht in Portugal ist.
Wir machen aber auch Bilder davon.
Wir werden ganz, ganz viele Bilder jetzt natürlich wieder auf Instagram unter @ignorantisarand posten von dem wirklich hervorragenden Essen aus dem Munich, aus dem Mare und vielleicht auch von ein, zwei Cocktails aus dem Affi.
Da schleppen wir uns heute noch hin.
Und und wenn ihr in Lagos seid, schaut unbedingt mal in einen der drei Läden vorbei und genießt es und vor allem wirklich im Mare die wunderschöne Aussicht mit dem wunderbaren und hervorragenden Essen.
Und dem gut aussehenden Betreiber.
Und dem natürlich hervorragend aussehenden Betreiber.
So ist es. Ich bin unschwer zu erkennen. Der gut aussehende im Laden bin ich.
Genau.
Ich bin noch gar nicht da.
Ja. Ja, du hast dich ja für die Verwaltung entschieden. Ja. In Deutschland. Pech für dich.
Vielen Dank, Michael.
Alles klar.
War danke, schön. Michael, dass du da warst, dass du da mitgemacht hast.
Na klar.
Und dann, ja.
Okay, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ja. Das war's für heute bei Ignorant Isarand.
Euch regt auch ständig was auf. Ihr kennt Berufe, die niemand versteht oder Lieferdienste, die entweder völlig überbewertet oder total unterschätzt sind?
Dann schreibt uns auf Instagram @ignorantisarand.
Wir freuen uns auf eure Aufreger, Berufsfragen und Lieferdienstgeheimtipps.
Und vielleicht granteln wir das nächste Mal ja schon für euch.
Und vergesst nicht, nur wer sich aufregt, der lebt.